Gemeinsam durch die Galaxis. Mit Astronomin und Bochumer Planetariumsleiterin Prof. Dr. Susanne Hüttemeister und Musiker, Impro-Schauspieler und Astronomiejournalist Paul Hombach.
Hallo Susanne.
Wir möchten wieder spazieren gehen.
Ja.
Diesmal ziemlich weit weg.
Genau, sozusagen einmal in die wirklichen Tiefen, die intergalaktischen Tiefen des Alls. Und an der Stelle freuen wir uns besonders, dass wir mal wieder eine Frage aus dem Zuhörerkreis hier aufgreifen können. Wolfram hat uns nämlich die Frage nach dem großen Attraktor gestellt. Er hat gefragt, da gibt's doch so einen Punkt irgendwie, und er war sich nicht sicher, ob da nicht vielleicht das ganze Universum dahin sogar angezogen wird. Auf jeden Fall gibt's da irgendwie eine große Schwerkraft ausübende Struktur, wo vieles offensichtlich hinzustreben scheint. Und deswegen, was dieses maximal attraktive im Weltall sein könnte, das wollen wir uns doch mal heute vornehmen. Und ja, der große Attraktor, da steckt ja das Wort attraktiv drin. Attraktiv heißt ja nichts anderes als ein Fremdwort für anziehend. Also da übt etwas eine große Anziehung aus.
Genau, und das führt uns in den Bereich, was ist überhaupt die große Struktur des Universums auf den größten Skalen. Und da stellt sich dann heraus, dass unser großer Attraktor noch ziemlich harmlos ist.
Ach du liebe Güte, dann machen wir es mal der Reihe nach. Also alles zieht sich so gegenseitig an, alles was Masse hat, übt eine Schwerkraft aus. Fangen wir mal ganz klein an. Wir haben unsere Erde, wir haben ein Sonnensystem. Das Sonnensystem kreist in unserer Milchstraße und diese wiederum ist Teil einer lokalen Gruppe.
Genau, das ist die lokale Gruppe von Galaxien. Die bekannteste neben der Milchstraße ist sicherlich die Andromeda-Galaxie, die man auch jetzt noch ganz gut am Abend, also im Januar, ganz gut am Abend am Himmel sehen kann. Und insgesamt immer jedes Jahr im Herbst, Winter ist die gut zu sehen. Das bei dunklem Himmel sogar mit dem bloßen Auge. Also das entfernteste Objekt, das wir noch mit dem bloßen Auge sehen können, 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt.
Ist aber absolute Nachbarschaft, die sogenannte lokale Gruppe, zu der übrigens, ich sag nochmal, wir haben ja vor kurzem erst, das war die Nummer 5 in der 8. Staffel, wer Lust hat, das nochmal zu hören, da haben wir nämlich über Zwerggalaxien, die manchmal von größeren Galaxien verspeist werden, gesprochen. Und da stellte sich nämlich raus, dass in unserer lokalen Gruppe auch sehr viel mehr kleine Zwerggalaxien unterwegs ist, als man dachte. Und für die ist der große Attraktor im Grunde dann die jeweils nächste große
Galaxie.
Genau,
die Milchstraße oder die Andromeda-Galaxie.
Ja.
Und das, was bei der lokalen Gruppe auch schon ganz spannend ist, ist, zweiter Aspekt der ganzen Überlegung ist ja, das Universum dehnt sich aus. Mhm. Und zwar glauben wir zumindest im Moment noch beschleunigt. Auch das hatten wir mal in einer Schlagzeile vor
einigen
Folgen.
Ja, dass das angeblich gar nicht mehr so ist.
Dass es auch Hinweise gibt, dass die Beschleunigung vielleicht sogar wieder abnehmen könnte, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall, das Universum dehnt sich aus.
Und wenn es das tut, dann müsste das ja eigentlich überall sich gleich ausdehnen. Also diese Ausdehnung sollte ja was, was immer sie verursacht, hier Stichwort dunkle Energie.
Genau.
Was immer es ist, wir haben keine Ahnung, aber es könnte eben, was immer es ist, man könnte davon ausgehen, dass das übers Universum verteilt wirklich überall gleichmäßig passiert.
Und auf den allergrößten Skalen ist das auch der Fall. Das nennt man den Hubble-Flow, den Hubble-Fluss nach dem Herrn Hubble, der die Ausdehnung des Universums vor ziemlich genau 100 Jahren, knapp 100 Jahren entdeckt hat. Ich muss sagen, Hubble hat Glück gehabt, die entdeckt zu haben, weil er sich vor allen Dingen natürlich recht nahe Galaxien auch in der lokalen Gruppe angeguckt hat. Und da dehnt sich das Universum gar nicht aus. Denn die lokale Gruppe hält unter ihrer eigenen Schwerkraft gegen die Ausdehnung des Universums zusammen. Mhm. Wenn wir also das alte Bild bemühen, dass das sich ausdehnende Universum so wie ein Hefekuchen mit Mandeln drin ist.
Ja, oder Rosinen, ganz nach
oder
Wahl.
Rosinen, ja. Je nach Geschmack. Und vielleicht ja, kann sich das jeder vorstellen, aber was schwierig ist, sich vorzustellen, ist, dass der Hefekuchen keinen Rand haben darf. Aber wir sind auf jeden Fall in dem Hefekuchen drin, sitzen auf einer Mandel, auf einer Rosine, gucken uns die anderen alle an und die entfernen sich von uns und zwar je schneller, umso weiter.
Weil da mehr Mandel Kuchen zwischen weg. Liegt.
Weil da
zwischen
mehr
uns.
Kuchen zwischen ist, die die Hefe auseinandertreibt. Jetzt ist aber die Mandel nicht etwa wir selber oder unser Sonnensystem oder die Milchstraße, sondern die Mandel ist mal mindestens die lokale Gruppe.
Ja.
Die hält zusammen unter ihrer eigenen Schwerkraft, so 50 Galaxien, überwiegend kleine.
Auch wenn die Mandel aussieht wie eine einzelne Galaxie, was wir jetzt meinen, wenn wir sagen eine einzelne Mandel, dann ist das schon eine ganze ausgewachsene Gruppe von Galaxien.
Genau. Und ich werde das auch tatsächlich öfter gefragt, das muss man sich mal klar machen. Expansion des Universums, viele Leute meinen, die findet hier bei uns im Zimmer statt. Also alle Skalen vergrößern sich. Nein, die findet wirklich außerhalb von Galaxiengruppen oder Galaxienhaufen statt, die sich wie so ein Bienenschwarm umeinander oder um ein gemeinsames Zentrum oder wie so ein Mückenschwarm bewegen.
Ja, Galaxien- es ist also ein ist Effekt. Harmlos. Ein Effekt, der lokal überlagert wird.
Genau, sowas nennt man.
Genau wie die Sonne ja nicht auseinanderfliegt, weil sie von ihrer Schwerkraft zusammengehalten wird und die Erde auch nicht.
Genau, sowas nennt man Pekuliargeschwindigkeiten, also Geschwindigkeiten, die auf diese Hubble-Expansion einfach noch zufällig verteilt durch Gravitationskräfte dazukommen.
Dann machen wir uns jetzt zurück auf unseren Weg zum großen Attraktor dieser attraktiven Struktur irgendwo weit draußen im All. Wir waren bei der lokalen Gruppe, damit endet's ja nicht. Denn wir selber sind ja nur mit unserer lokalen Gruppe Ausläufer eines viel größeren Haufens. Meines Wissens ist das der Virgo-Galaxienhaufen.
Genau, das ist der nächste große Galaxienhaufen. Der besteht schon aus ja, einigen tausend Galaxien.
Ist das schon ein Superhaufen dann?
Nee, noch nicht. Das noch ist erstmal ein Galaxienhaufen. Mhm. Ist aber schon ein ganzes Stück weiter von uns entfernt.
So 70 Millionen Lichtjahre etwa.
Ja, 60, 70, ja. 55, die zentralen Galaxien. Er ist natürlich auch ein bisschen ausgedehnt.
Und das Licht machte sich auf die Reise, als die letzten Dinos so bei uns unterwegs waren.
Genau.
Ungefähr, ja.
Und da findet man schon, der besteht aus mindestens so 1300 einzelnen Galaxien, die sich zum Teil auch so nah kommen, dass die miteinander sogar wechselwirken und verschmelzen können. Mhm. Werden Milchstraße und Andromeda vielleicht Chance 50% oder so auch tun. Die kommen jedenfalls auch aufeinander zu.
In Jahrmilliarden mal, ja, wenn überhaupt. Ja, und dieser Virgo-Haufen, Virgo-Stern mit Jungfrau übrigens, dann, wenn es jetzt mal wieder Frühjahr wird demnächst, kann man ja tatsächlich auch mit Amateurmitteln da schon die ein oder andere kleine, den kleinen Lichtfleck der ein oder anderen Galaxie im Sternbild Jungfrau sehen. Und da gehören wir dazu. Das heißt, die lokale Gruppe wird von diesem Haufen in der Jungfrau auch angezogen oder zumindest lässt er uns nicht entkommen? Wie ist das gravitativ?
Er lässt uns nicht entkommen, könnte man sagen. Also die Virgo-Galaxien entfernen sich schon. Also das Universum dehnt sich aus und die Virgo-Galaxien kommen jetzt nicht auf uns zu. Aber wir sind trotzdem beeinflusst davon, sodass es sein kann, dass wir im Virgo-Haufen noch landen. In gewisser Weise die Strukturbildung im Universum schreitet noch fort, obwohl das Universum expandiert. Also wir gehören zu diesem Virgo-Komplex und damit zu einer Struktur, die in ganz, ganz, auf ganz, ganz großen Skalen oft als das kosmische Netz oder der kosmische Schwamm bezeichnet wird. Da müssen wir aber noch hierarchisch etwas weiter klettern und landen dann auf der nächsten Ebene so langsam beim großen Attraktor.
Ja, jetzt haben wir noch, glaube ich, eine Zwischenstufe. Ich habe nämlich gelesen, es gibt dieser Virgo-Haufen, den wir im Stern mit Jungfrau noch mit Amateurmitteln zumindest die hellsten Objekte davon beobachten können, mit Teleskop oder sogar schon mit guten Ferngläsern, je nachdem. Dieser Virgo-Galaxienhaufen ist nur ein Teil des Virgo-Superhaufens.
Genau.
Und der wiederum aus 100 bis 200 einzelnen Galaxienhaufen, wahrscheinlich jeder mehr oder weniger plus minus wie der Virgo-Galaxienhaufen selber, besteht.
Ja, da sind wir dann bei der nächsten Ebene, der Ebene der Superhaufen. Und da gibt es möglicherweise den Virgo-Superhaufen. Und der große Attraktor gehört auch in diese Kategorie. Das ist Entdeckung eigentlich schon ziemlich lange her. So in den 70ern wurde vermutet, dass es sowas gibt in Richtung der Sternbilder Südhalbkugel, Winkelmaß und südliches Dreieck.
Da Norma.
Norma. Und ja, Triangulum Australe.
Das ist so südlich vom Skorpion, so ein bisschen. Südliches Skorpions.
Da ist blöderweise die Milchstraße im Weg.
Deswegen können wir es nicht sehen.
Echt schwer zu beobachten.
Ja.
Weil wir im sichtbaren Licht natürlich durch die Milchstraße die ganzen Staub- und Gaswolken und Sternlicht und so nicht durchgucken können. Mhm. Aber es wurde dann doch gefunden und in den 80er Jahren bestätigt. Entfernung so bei 250 Millionen Lichtjahren ungefähr. Und ja, so ein richtiger Superhaufen. Könnte
10 Billiarden Sonnenmassen lese ich hier gerade.
Ja.
10 Billiarden, 10 hoch 16 Sonnenmassen.
10 hoch 16. Und da muss man das natürlich mit der Milchstraße vergleichen, um das in irgendeine Art von Relation zu setzen. Da bin ich dann bei der Milchstraße bei vielleicht 10 hoch 12 oder so. Auch schon viel. Das ist eine Billion.
Eine Billion Milchstraßen.
Also die Milchstraße hat eine Billion Sonnenmassen und und unser großer Attraktor hätte dann sowas wie 10.000 Milchstraßen.
10.000 Milchstraßenmassen, ja.
Auch schon viel. Der ist uns 200 Millionen Lichtjahre oder so. Ist natürlich schon weit weg. Aber das gesamte Universum ist natürlich viel, viel größer. Das heißt, das ist, wenn ich es kosmologisch betrachte, fast noch lokales Universum. Also die Bedingungen waren so ähnlich da wie bei uns. Es gibt keine großen kosmologischen Veränderungen. Und darauf scheint die Milchstraße sich zuzubewegen. Also der zieht aber jetzt natürlich nicht alles im Universum an. Dazu ist das viel zu lokal.
Zu der Frage wäre ich noch zurückgekommen. Wolframs Frage, dass das ganze Universum anzieht, das ist ja vergleichsweise gemessen am gesamten überschaubaren Universum mit, 30 Milliarden Lichtjahren Durchmesser, so plus minus beobachtbar, wären jetzt 250 Millionen Lichtjahre nur ein 120stel davon.
Genau. Und da geht es aber dann noch weiter, ein bisschen neuer, also Entdeckung war 2014, jetzt sind wir doch schon deutlich näher an der Gegenwart der Entdeckung, gibt es ganz gut begründete Spekulationen, dass unser großer Attraktor selber wieder das Zentrum eines noch deutlich größeren Superhaufens ist, den man den Laniakea-Superhaufen nennt.
Ja,
Laniakea ist ein Wort, der ist auf Hawaii bei den Teleskopen entdeckt worden. Und da gehört der große Attraktor zu und vieles andere. Und der soll die Bewegung von ungefähr 100.000 Galaxien in seiner Umgebung beeinflussen. Milchstraße auch.
Ja.
Also das ist dann nochmal die Struktur, die den großen Attraktor, der dürfte da ziemlich im Zentrum sein, einhüllt oder dazugehört. Und damit habe ich dann aber auch die Aussage, okay, Es sieht so aus, als ob dieser Laniakea-Superhaufen, der Name heißt sowas Ähnliches wie der große Himmel auf Hawaiianisch, dass der selber nicht gebunden ist. Also das ist eine Struktur, die die Bewegung von Galaxien beeinflusst, aber das ist nicht mal eine Mandel im expandierenden Universum, sondern die verändert sich mit.
Ah ja.
Da sind wir dann bei der Frage, was sind denn die allergrößten Strukturen?
Ja, und ich hätte dich jetzt auch noch, oder frage dich einfach, was ist denn mit dieser großen Mauer, die man da mal entdeckt
genau.
hat? Ist das Teil von Laniakea oder es gibt ja noch andere?
Es gibt mehrere große Mauern.
Ja.
Die sind dann noch ein bisschen größer. Da kommen wir jetzt dem Schwamm.
Bestehen die aus Superhaufen?
Die bestehen aus Superhaufen. Also das ist jetzt die Ebene oberhalb der Superhaufen. Und die erste große Mauer ist von Margaret Geller und, wie hieß er, Robert, glaube ich, Hackra, entdeckt worden Ende der 80er. Am Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, deswegen heißt er manchmal auch der CFA-große Mauer.
Mhm.
Die besteht aus mehreren Superhaufen, ist aber immer noch nicht die allergrößte Struktur, sondern da gibt es noch andere große Mauern. Die Sloan-große Mauer, Sloan Sky Survey, also eine große
Himmelsdurchmusterung,
die ganz, ganz viele Galaxien vermessen hat. Entdeckung 2003 soll tatsächlich 1 Milliarde Lichtjahre groß sein.
Ja, das ist schon mal jetzt nochmal eine andere Hausnummer.
Das ist schon mal richtig groß. 1,3 Milliarden Lichtjahre findet man. Witzigerweise war einer der führenden Entdecker, die das veröffentlicht haben, hatte tatsächlich den Namen Gott.
Ach.
Genauso geschrieben wie unserer.
Ja.
Das war Herr Gott 3.
Ach so.
Weil die Familie, manchmal macht man das ja in amerikanischen Namen, Gott der Dritte.
Ja.
Und
Gott der Dritte hat es entdeckt.
Und der, da ist die Entfernung so eine Größenordnung, ja, das Vierfache von Laniakea und so, also 1 Milliarde Lichtjahre ungefähr. Aber auch 1 Milliarde Lichtjahre lang.
Mhm.
Und damit sind wir bei den größten Strukturen, die wir im Universum kennen. Also da ist diese große Mauer sehr weit vorne mit dabei.
Also Mauer ist im Grunde so ein Streifen aus Galaxien. Mauer, ja, es ist ja keine massive Mauer. Das ist nicht, dass wir hier ein falsches Bild in die Köpfe pflanzen.
Nee, bloß
nicht. Nee, das heißt...
Genau, da muss man sich jetzt wirklich diesen Schwamm vorstellen. Diese großen Mauern oder auch Galaxienfilamente, also Filamente aus Galaxien.
Aus Galaxienhaufen, ja.
Aus Galaxienhaufen.
Und Superhaufen.
Das sind, wenn man das Bild von so einem dreidimensionalen Netz oder Schwamm hat, wirklich die Wände in dieser Schwammstruktur. Und dazwischen gibt es die Voids, die Leerräume, du erwähntest sie schon, wo man ganz, ganz wenig Galaxien hat.
Mhm.
Und das sind dann die größten Strukturen im Universum.
Die größten Strukturen. Und vielleicht hat jede dieser großen Strukturen in sich dann solche Meta-Superhaufen wie Laniakea. Das ist ja nicht wirklich ein Superhaufen, sondern der besteht ja schon wiederum aus Superhaufen,
genau,
die ihrerseits wieder aus Haufen und lokalen Gruppen bestehen, damit wir das mal so ein bisschen top-down sortiert kriegen.
Das könnten dann so die Knoten oder die Verdichtungen
in diesem neuronalen Netzwerk. Das sieht so ein bisschen aus, auch wenn man so mal Simulationen im Zusammenhang mit dem Entstehungsprozess der Galaxien und des Universums, dieser Wabenstruktur, auch im Zusammenhang mit dem Thema dunkle Materie, wir kommen nochmal drauf zurück. Das ist ja verblüffend, wie sich das ähnelt, die Struktur, wie zum Beispiel Gehirnzellen unter dem Mikroskop.
Ja, ja.
Verrückt, wie die Natur im Größten, wie im Kleinsten immer wieder so ganz ähnliche Muster und Strukturen ausbilden.
Manchmal, wenn man solche Simulationen sieht, auch auf einem Titelbild von einer Fachzeitschrift, die über Naturwissenschaft allgemein berichtet, dann fragt man sich, bist du jetzt eine biologische Zellstruktur oder bist du ein Galaxien-Superhaufen?
Tja.
Das ist faszinierend, dass diese Prinzipien der Form Auch wenn die physikalischen Prozesse natürlich ganz andere sind. Bei den Galaxienhaufen, den Superhaufen, den Mauern, den Attraktoren ist das immer Schwerkraft.
Was das heißt, unser Attraktor ist Teil von Lanyakea. Ja. Und Lanyakea hat Nachbarn, wie hier den Shapley-Superhaufen, Herkules-Superhaufen, Koma und so Perseus-Piskis-Superhaufen. Die haben dann ihre eigenen Attraktoren jeweils? Wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich, ja, klar. Ja. Aber Lanyakea beeinflusst eben auch die Bewegung der Milchstraße. Deswegen sagt man da, eben seitdem man Lanyakea als größere Struktur gefunden hat und recht glaubhaft gefunden hat, dass das auch der lokale Superhaufen ist. Der kleinere Strukturen wie den Virgo-Haufen und unsere mickrige, kleine, lokale Galaxiengruppe, die man ja in diesem Bild kaum noch erkennen kann, so klein ist die, dass die eben auch in ihrer Bewegung beeinflussen. Aber dieses ganze kosmische Netz, diese ganze Wabenstruktur expandiert natürlich, wird aber gleichzeitig in den Strukturen schärfer. Vielleicht kann man sich das vorstellen. Das ganze Teil expandiert, aber die einzelnen Filamente, Mauern, Knoten,
die
werden kontrastreicher sozusagen.
Natürlich. Das macht Sinn.
Und das ist diese Beeinflussung der Bewegung der Milchstraße. Und, die ändert nicht die Expansion des Universums, aber die führt dazu, dass unsere Netzstruktur insgesamt kontrastreicher wird.
Ein Netz aus Attraktivität in einem Universum, wo wir Teil von etwas immer noch größerem Ganzen sind. Diesen Gedanken nehmen wir so mal mit und danken Wolfram für die Frage und hoffen, dass wir sie etwas beantwortet haben. Der große Attraktor ist nicht das, wo das gesamte Universum hinzieht, aber auf einen großen Teil unserer kosmischen Umgebung sehr attraktiv wirkt. So. Damit kommen wir zu unserem Blick hinter die Schlagzeile. Ja.
Hinter der Schlagzeile. Schall und Rauch oder Sternenstaub.
Ja, Susanne, wir bleiben so ein bisschen beim Thema. Ich habe ja eben schon ein bisschen die dunkle Materie nochmal ins Spiel gebracht, die ja bei der Strukturbildung eine große Rolle gespielt haben muss. Und die aber so eins der großen Geheimnisse, der großen Rätsel der Kosmologie ist, weil man ja nicht weiß, was sind das denn vielleicht sogar für Teilchen. Wir haben in keinem Teilchenbeschleuniger, hat man jemals ein dunkle Materie-Teilchen dingfest machen können. Jetzt behauptet ein japanischer Forscher, er hätte in schon lange vorliegenden Daten des Fermi-Teleskops wirklich auch Strahlung gemessen, die von dunkler Materie ausgehen soll. Wie kann das gehen?
Das ging wirklich stark durch die Medien. Man hörte es im Blätterwald rauschen und auf den Festplatten knistern. Und dunkle Materie erstmals gesehen, war da manchmal die Schlagzeile. Wie das immer so ist, so einfach ist es natürlich nicht. Was der Herr Tomonori Totani von der Universität von Tokio gemacht hat, ist, dass er sich im Grunde alte Daten angeguckt hat, die sich viele Leute vorher auch schon angeguckt haben. Das sind Daten von einer Kamera, die des Fermi-Satelliten, die ganz hochenergetische Strahlung misst, Gammastrahlung, können wir natürlich mit den Augen überhaupt nicht sehen.
Sehr, sehr kurzwellige, extrem kurzwellige Strahlung, die nur außerhalb des
Atmosphäre messen. Die Atmosphäre lässt sie als Gammastrahlen nicht durch. Man kann Auswirkungen auf die Atmosphäre am Boden messen per Strahlung, wird auf La Palma zum Beispiel gemacht. Ist auch ein Beobachtungsauftrag jetzt für die Teleskope zum Beispiel auf La Palma. Aber das, was Totani gemacht hat, ist, dass er sich die alten Daten angeguckt hat, mehr als 10 Jahre, was der Fermi-Satellit gemessen hat und zwar in Richtung Zentrum unserer Milchstraße geguckt hat. Und eine auch alte Idee für dunkle Materie ist, dass das Teilchen sind, die sogenannte WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, sind.
Ja.
hat man im Teilchenbeschleuniger lange vergeblich gesucht und nicht gefunden und wird eigentlich immer pessimistischer, dass man sie noch findet, weil das jetzt schon so lange nichts geworden ist. Aber das ist eine alte und eigentlich eine sehr beliebte Idee für dunkle Materie. Mhm. Weakly interacting heißt, die senden, also schwach wechselwirkend, heißt, die senden kein Licht aus.
Die wechseln wirken so gut wie nie und mit nichts, aber sie wechseln nicht gar genau. Nicht, sondern die wechseln eben schwach.
Ganz selten
schwach.
Begegnen sie sich sozusagen selbst, also einem anderen ebenfalls gleichartigen Teilchen.
Treffen sich zwei Wimps.
Eins ist Teilchen, eins ist Antiteilchen. Teilchen und Antiteilchen vernichten sich. Immer.
Ja, gibt es auch Anti-Wimps, wusste ich gar
ja,
nicht.
Ja, es gibt auch die Spekulation, dass das Wimps ein eigenes Antiteilchen ist. Sowas gibt es auch.
Das ist ja
Aber die treffen aufeinander, vernichten sich und erzeugen unter anderem Gammastrahlung. Und das wäre die man sieht. Mhm. Annihilationsstrahlung, also
Vernichtung, gegenseitige Vernichtungsstrahlung. Das klingt ja nach Star Wars, ja.
Diesen Prozess der Wimps entstehen könnte. Und da schaut man dann in Richtung Galaktisches Zentrum und findet tatsächlich, und den findet man auch schon lange, einen Überschuss an Gammastrahlung.
Da glüht also was im Gammalicht. Jetzt frage ich mich natürlich und wahrscheinlich auch alle, die es hören gerade. Okay, dieser Fermi-Satellit hat diese Gammastrahlung seit 10 Jahren gemessen. Da haben auch sicher eine Menge Teams schon drauf geguckt und das vor und zurück analysiert und da einen Haufen Papers rausgehauen. Und warum kommt jetzt der gute Mann aus Tokio daher und sagt, ich sehe was, was ihr nicht gesehen habt in den Daten?
Weil er die Daten etwas anders ausgewertet hat.
Aha.
Das, was wir immer schon wissen, ist, dass es in Richtung Galaktisches Zentrum einen Überschuss an Gammastrahlung gibt.
Mhm.
Ganz unbestritten. Da ist aber immer die Aussage, es gibt ganz, ganz viele Prozesse, die Gammastrahlung erzeugen. Und zum Beispiel kann die von Neutronensternen, also den Sternresten, die bei Supernova-Explosionen übrig bleiben, ganz gut ausgehen.
Mhm.
Und bevor man sowas Spekulatives wie dunkle Materie zu Rate zieht, sollte man eher das nehmen, von dem man weiß, dass das Gammastrahlung produziert.
Ja, da gibt es bestimmt Supernovae zuhauf.
Zum Beispiel über die Neutronensterne, da gibt es Supernovae zuhauf in der Gegend oder hat es gegeben.
Hat es gegeben, ja.
Neutronensterne bleiben übrig.
Hm. Dann guckt man eben dahin, wo es keine Neutronensterne gibt.
Genau,
das
und deswegen hat er von diesen Fermi-Daten den inneren Teil, also das Zentrum, das eigentliche Zentrum der Milchstraße, gar nicht angeguckt.
Da, wo die vielen Neutronensterne wohl sind. Und die hat er quasi ausgeblendet, ja.
Den hat er ausgeblendet und hat sich nur den äußeren Bereich, den Halo, angeguckt. Und da hat er dann immer noch, oder umso stärker vielleicht sogar, einen Überschuss an Gammastrahlung über dem Erwartbaren gefunden.
Und der lässt sich dann nicht mehr so ohne weiteres durch Neutronensterne erklären.
Nicht mehr so ohne weiteres.
Mhm.
Und da hat er gesagt, natürlich, wenn man sich die Arbeit anguckt, steht da nicht drin, ich habe die dunkle Materie gesehen.
Ja.
Sondern da steht drin, es ist kompatibel damit, dass es die dunkle Materie, gegenseitige Vernichtung sein könnte. Und jetzt müssen wir mal weiter beobachten. Also wie immer in solchen Arbeiten.
Da ist der Herr Totani sehr diplomatisch an der Stelle.
Viel vorsichtiger.
Okay, ja. Und kann man ihm nicht vorwerfen, natürlich, ja, ja.
Und es gibt auch schon Kollegen, die sagen, ja, interessant, müssen wir genauer gucken, aber die Daten haben sich schon so viele Leute anders angeguckt. Es ist auch möglich, dass seine neue Auswertemethode, auch die muss man sich nochmal genauer angucken, dass er dadurch keine systematischen Fehler sich eingehandelt hat. Und dass es keine Neutronensterne gibt in der Gegend, keine anderen Mechanismen, muss man auch mal gucken.
Ja.
Und vor allen Dingen, man müsste das selber anderswo sehen. Das wäre ja bei der Milchstraße keine Ausnahme sein. Und da guckt man sich schon lange unsere Zwerggalaxien an, über die wir schon mal geredet haben.
Ja.
Vor kurzem. Die müssten nämlich auch so eine zusätzliche Verteilung von Gammastrahlung um sie herum zeigen. Neutronensterne haben die wenig, je nachdem, was das für Zwerggalaxien sind. Und da haben wir bis jetzt noch nichts gefunden. obwohl man gesucht hat. Also das ist jetzt die nächste Frage.
Erklärungsbedürftig, ja.
Vieles ist erklärungsbedürftig, aber es ist eine Spur. Es ist mal wieder eine Spur. Wir haben leider schon viele Spuren gehabt, aus denen da nichts geworden ist. Aber natürlich ist das was, was die Diskussion anfacht für diese ziemlich klassische dunkle Materie. Mhm. Und ich glaube, Gammastrahlenbeobachtungen von Galaxien, äußeren Bereichen, auch Zwerchgalaxien, das ist nach wie vor
ein super spannendes Thema. Haben wir denn im Moment ein Teleskop im Orbit? Haben wir denn irgendeinen Sensor, wo auch immer stehen, der das kann?
Ja, das führt uns vielleicht sogar wieder in Richtung La Palma zurück. Die Gammastrahlen kommen nicht durch, aber die lösen in der Atmosphäre
Teilchenschauer, sekundär.
Die leuchten. Ja, ja, genau. Tscherenkow-Strahlung.
Und ach, sind das diese Hess-Teleskope?
Sind diese Hess-Teleskope, beziehungsweise ja. Auf La Palma ist in Bau, also läuft MAGIC und es ist in Bau, La Palma und Chile, das Tscherenkow Telescope Array, CTA. CTAO, Tscherenkow Telescope Array Observatory heißt es eigentlich. Wird gerade aufgebaut und da schreibt auch der Herr Totani und einige andere, wenn das mal fertig ist, könnte man vielleicht, ansonsten Fermi läuft ja auch noch, deswegen, es gibt Beobachtungsmöglichkeiten und die sind jetzt mal wieder richtig gefragt.
Ein toller Anstoß, Gedankenanstoß von Herrn Totani, etwas Neues in Sachen dunkle Materie zu erforschen und herauszufinden. Eine spannende Schlagzeile auf jeden Fall. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer unsere Aufforderung oder unsere Bitte, wenn ihr es mögt, empfehlt uns gerne weiter und reckt die Däumchen, wenn es euch gefällt, mit einem Like. Auch dafür sind wir dankbar. Und wenn es eine Frage gibt, die euch unter den Nägeln brennt, immer her damit. Wir haben Podcast-Themen für noch viele Staffeln, aber eure ziehen wir dann gerne vor, wenn ihr eine Frage habt. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
Danke fürs Zuhören. Unsere Staffel ist jetzt auch zu Ende, aber keine Sorge, es geht weiter.
Wir kommen wieder und sicher auch nochmal mit einer Live-Version im Planetarium diesen Sommer.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Gemeinsam durch die Galaxis. Eine Produktion des Planetariums Bochum. Ton und Schnitt Johannes Kraas. Redaktion und Projektleitung Friederike Gerwe. Artwork Maike Weißner.